In den hinteren Reihen, so schaut die Decke aus. Ich denke, die Frauen unter uns wissen, was da an Arbeit drin steckt. Also durchaus so einiges. Das klingt Arbeit. Ja, es ist sehr schön, dass ich heute wieder da sein darf, dass mich auch heute meine Frau begleitet. Letztes Mal musste ich euch ja so ein bisschen vertrösten. Es ist schön, mal wieder eine Predigt heute bei euch halten zu dürfen. Und heute brauche ich bei der Predigt so ein bisschen Interaktion von euch. Gerade so zu Beginn erwarte ich da schon so ein bisschen Rückmeldung auch von euch. Ich habe so ein bisschen eine Flipchart mit reingebracht, mit vorbereitet schon, die ich gleich mit euch gemeinsam beschreiben werde. Und es ist so, die Pfadfinder, die Teenies, die Kinder mittleren Alters sind nicht da. Dementsprechend können wir frei miteinander sprechen. Es geht heute um Erziehung. Das ist eine schöne Geschichte, wenn es um Erziehung geht. Die Hälfte der Gemeinde lehnt sich entspannt zurück und sagt, geht mich wenig an. Geht die anderen an, je nachdem. Die andere Hälfte zuckt schon wild zusammen und sagt, oh nee, meine kleinen Kinder. Und sie waren im Gottesdienst immer laut und da habe ich meine Probleme gehabt und sowas. Es kommt anders, als ihr denkt. Jeder kennt doch Kinder, die schlecht erzogen sind. Es kommt einem da so in den Geist rein, dass man sagt, oh ja, diese Emma oder diese Lena oder diese Amelie oder dieser Lukas oder dieser Jonas, den ich kenne, oder dieser Luis, den ich da kenne, dieser schlecht Erzogene. Ich habe hier Namen genommen, die 2014 im Top-Ranking der Namensgebung waren. Die sind mittlerweile so 4 Jahre alt, das müsste ganz gut passen. Da kennt jeder irgendwie ein Kind im Kindergarten oder im Umfeld, das schlecht erzogen ist. Jetzt können wir natürlich schön ausholen. Und denken einfach mal drüber nach, was gibt es denn für Grundpfeiler der Erziehung? Worauf muss denn geachtet werden, wenn ein Kind erzogen wird? Grundpfeiler der Erziehung. Ich hätte da ganz gern so ein paar Schlagworte von euch, dass wir einfach da mal miteinander drüber nachdenken. Strafe, oh ja, Strafe. Geht schon mal gut los, ja. Ja, was noch? Regeln, ja. Die Eltern müssen sich einig sein, was ich da gehört habe. Auch eine ganz wichtige Komponente. Liebe. Wurde erst als Punkt 4 genannt, wohlgemerkt. Vertrauen. Vielen Dank. Verständnis ist wichtig im Bereich Vertrauen wie auch Verständnis ist gegenseitig. Vertrauen wie auch Verständnis. Dankbarkeit. Ehrlichkeit. Ihr merkt, langsam geht der Platz aus. Ich packe da nochmal was dazu. Ehrlichkeit. Gehorsam, ich fange mal senkrecht an. Ordnung. Gottesfurcht, ja. Reicht dann. Vorbildfunktion. Ja, haben wir gut gesammelt, gell? Also ich habe das in Würzburg auch gemacht, da haben wir die Hälfte hinbekommen. Also von dem her Lob an euch. Nein, wirklich gut mitgearbeitet. Wir haben viele Punkte, die zu einer guten Erziehung gehören. Gütige Strenge, ja. Gehört vielleicht so als Strafe so ein bisschen gütige Strenge. Genau, so ist das. Drum, wir machen da mal so ein bisschen Break. Es gibt noch viele weitere Punkte, ich möchte aber ganz bewusst diese Seite erstmal stehen lassen, nicht umschlagen und weitermachen. Drum mache ich erstmal so weit, wir kommen nachher nochmal so ein bisschen auf diese Auflistung zurück. Wenn es um Erziehung geht, in welchem Alter ist Erziehung denn am wichtigsten? Schwierige Frage. Auch das, ja, fängt im Mutterleib schon an. Die ersten 3 Jahre. Ich sage mal, gerade auch so die ersten 7 Jahre, da werden ja wichtige Weichen gestellt. Danach kann man die Zügel so ein bisschen lockerer lassen. Wobei das ja nicht aufs Jahr genau gerechnet ist. Da hat jeder so ein bisschen andere Auffassungen. Es gibt ja tausende, möchte ich sagen, Erziehungsratgeber. Und meistens wissen ja die, die selber keine Kinder haben, ich meine, das ist das beste Beispiel, am besten Bescheid. Ich meine, da denkt sich momentan die Hälfte, jetzt möchte er uns was über Erziehung erzählen. Das wird interessant. Hat denn Erziehung, intensive Erziehung oder weniger intensive Erziehung, nur was mit dem Alter zu tun? Wo ich sage, wann kann ich Erziehung so ein bisschen lockerer gestalten? Hat das nur mit dem Alter zu tun oder? Ja, vielen Dank. Ich denke, Erziehung hat nicht wirklich mit dem Alter zu tun. Erziehung hat viel mehr damit zu tun, wie reif ist denn das Kind geistig mittlerweile? Und es gibt sehr unterschiedliche 3-Jährige, es gibt sehr unterschiedliche 7-Jährige. Und man muss es auf jedes Kind in der Situation maßschneidern. Es geht darum, wie hat sich das Kind in der Vergangenheit bewährt? Hat es denn das befolgt, was ich ihm gesagt habe? Funktioniert das Kind denn nach meinen Regeln, was wir da schon mit aufgeschrieben haben? Kann ich schon mal so ein bisschen lockerer werden, weil das Kind selbstständig wird? Es geht um Vertrauen in dieser Situation, wo man sagt, je mehr ich dem Kind vertrauen kann und auch Vertrauen entgegenbringe, desto mehr kann ich mit dieser Erziehung so ein bisschen lockerer werden. Die Fragestellung ist natürlich generell, hört denn Erziehung jemals auf? Und das ist eine rhetorische Frage, weil Erziehung hört niemals auf. Ich meine, ich bin jetzt deutlich über 30, wenn ich nach Hause komme und bei meiner Mutter die Füße unter den Tisch strecke. Das ist, man wird erzogen, vielleicht nicht mehr so wie als 7-Jähriger, aber wenn ich da irgendwie mit den Fingern vom Teller esse, wird meine Mutter was sagen, ganz klar. Und das sagt sie auch noch, wenn ich 40 und 50 bin, mit Sicherheit. Ich möchte mit euch einen Text lesen, und zwar einen Text in Kolosser 3, die Verse 20 und 21. Kolosser 3, die Verse 20 und 21. Und wenn ich Texte lese, lese ich die unterschiedlich in der neuen Genfer Übersetzung, der Luther 1912 oder der Schlachter 1951. Das sind so meine Übersetzungen, die ich immer hernehme, wenn es um Texte geht, die ich lese. Kolosser 3, Verse 20 und 21. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ein schöner Text, gerade dieses, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Es geht hier um Gehorsam, es geht hier um Erziehung von den Kindern den Eltern gegenüber. Bei Erziehung gibt es grundsätzlich 2 Parteien. Es gibt denjenigen, der erzieht, den Erzieher, den Erziehungsberechtigten. Und es gibt die 2. Partei, denjenigen, der erzogen wird. Die Kinder, die Jugendlichen, je nachdem. In der heutigen Predigt geht es nicht um die Erziehung der Kinder. In der heutigen Predigt geht es um deine Erziehung. Und ich habe schon gesagt, niemand ist irgendwann auserzogen und vollständig erzogen. Jeder von uns wird ständig erzogen. Die Fragestellung in der Situation ist, lässt du dich noch erziehen? Das ist eine interessante Frage, wenn man sagt, natürlich lasse ich mich erziehen. Ich bin lernfähig und ich nehme konstruktive Kritik ganz gerne an und ich reagiere darauf, ich lasse mich auf jeden Fall erziehen. Wenn wir jetzt aber deine Frau fragen oder deinen Mann fragen, ob du dich noch erziehen lässt, wenn wir deinen Chef fragen, ob du dich noch erziehen lässt oder andere Menschen in deinem Umfeld, denke ich, kommen da recht interessante Stellungnahmen heraus, wie gut sich der Mann, die Frau vom jeweiligen Partner erziehen lässt. Es gibt ja Sprüche, es gibt ja Gedankengänge, wie zum Beispiel das Kind im Mann. Wo man auch sagt, wenn der Mann mal wieder so ein bisschen was Interessanteres macht, schiebt man das gerne auf das Kind im Mann. Man sagt natürlich, Kinder heutzutage sind schlecht erzogen. Das hört man immer wieder. Und immer wenn man Kinder irgendwo sieht, im Bus, in der Straßenbahn, in der Stadt, man sagt, Kinder sind schlecht erzogen. Das war doch früher nicht so. Der Gedankengang geht aber einen Schritt weiter. Kinder sind heutzutage schlecht erzogen. Erwachsene aber auch. Ich hatte gestern eine Situation auf der Autobahn, und auf der Autobahn im Auto erlebt man die spannendsten Situationen. Ich bin ganz entspannt mit 120 Tempomat auf der Autobahn gefahren. Nicht zu schnell, ganz entspannt, es war Tag, ich habe einen großen VW-Bus, ich bin gut zu sehen, und so fahre ich mit 120 auf der Autobahn. Dann kommen rechts aus der Auffahrt Autos raus. Und diese Autos kommen rechts aus der Auffahrt, gehen auf die rechte Spur, und die Situation, die jeder von euch schon mal erlebt hat, ohne zu blinken, ohne in den Spiegel zu schauen, ohne irgendwas, auf der rechten sofort auf die linke weiter. Und auf der linken Spur war leider ich. Ich war zwar nicht genau daneben, aber ich war schon so halb neben dem anderen Fahrzeug. Und das Auto kommt raus, rechte Spur, zieht rüber auf die linke Spur, ohne zu blinken, ohne alles. Halb auf der linken Spur reißt er sein Auto wieder rüber, weil ich ja an ihm vorbeigefahren bin. Und in der Situation fahre ich an ihm vorbei und schaue einfach so rüber und denke so, was ist denn los? Und in der Situation zeigt mir dieser erwachsene Mensch im Auto den Mittelfinger. Wo ich schon mal denke, okay, Erziehung ist relativ, ja? Ich meine, es ging dann weiter, er ist dann hinter mir auf die linke Spur, ich bin dann wieder rechts und er ist auf die linke und dann fuhr er mir vorbei und ich schaue so links rüber und dann zeigt er mir einen Schlagstock, der noch irgendwie auf dem Beifahrersitz liegt, wo ich denke, wo sind wir denn heutzutage? Ich meine, als ich dann auf seine Angebote nicht eingegangen bin, ist er dann weitergefahren, hat sich dann auch wieder beruhigt. Wo man aber sieht, Erziehung bei erwachsenen Menschen in unserem Umfeld ist so eine Fragestellung. Drum nicht nur auf Kinder von der Erziehung her eingehen, sondern wirklich auch auf erwachsene Menschen eingehen und überlegen, wie erzogen sind denn die Erwachsenen heutzutage? Ich möchte einen weiteren Text mit euch lesen, und zwar in 1. Johannes 3, Vers 1. 1. Johannes 3, Vers 1. Und hier sagt Johannes, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Von der Geschichte her, ich meine, ich sehe mich grundsätzlich als Christ. Ich bin Christ, ich folge Gott nach, ich folge Jesus nach. Und immer wenn mir als Christ etwas Dummes passiert, irgendetwas passiert, was nicht notwendig sein hätte müssen, dann denke ich, warum lässt Gott das zu? Das sind Gedanken, die jeden mal so ein bisschen quälen in manchen Situationen. Warum lässt Gott das zu? Warum trägt er mich nicht auf Händen? Ich bin doch sein Kind, ich bin doch sein Nachfolger. Warum beschützt er mich nicht vor so manchen Situationen? In dieser Situation ist aber weniger die Frage, warum lässt Gott das zu oder warum trägt er mich nicht auf Händen, sondern die Frage muss sein, wozu? Es ist Erziehung. Ich darf das Kind Gottes sein, ich darf mich als Kind Gottes heißen und dementsprechend ist Gott als mein Vater in dieser Situation 1:1 mein Erziehungsberechtigter. Das heißt, ich werde als Kind Gottes von niemand Geringerem erzogen als von Gott selbst. Und gerade solche Situationen, die dumm gelaufen sind, die nicht sein hätten müssen, sind in einer Erziehungssituation mit drin. Gott kann mich nicht nur in Watte packen und auf Händen tragen. Ich muss gelegentlich auch mal erzogen werden. Es gibt dieses Lied im Leben aus der Quelle. Und dieses Lied geht vom Text her so, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist ein schönes Lied, wo man sagt, ich habe da einfach eine Zuversicht, ich habe da einfach eine Ruhe für mich, wo ich sage, ich bin Kind Gottes, Gott passt auf mich auf und egal was mir passiert, egal was auf mich zukommt, ich kann eigentlich nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Wir haben in dem Bibelkreis in Würzburg so einen Jugendbibelkreis und es war recht interessant, da hat mal eine Teilnehmerin erzählt im Jugendbibelkreis, sie hat das so ein Bild vor Augen in der Situation. Immer wenn ihr etwas passiert, immer wenn irgendwas Blödes passiert, dann stellt sie sich vor Augen, okay, Liedtext, ich kann ja nie tiefer fallen als in Gottes Hand, der passt auf mich auf. Manchmal fühlt sie sich aber so, als ob sie zwar in Gottes Hand fällt, Gott aber dann manchmal so macht und er kennt diese Situation, wo man denkt, naja, manchmal fühle ich mich wirklich so, als ob ich zwar in Gottes Hand gefallen bin, aber schon irgendwie geprüft werde, beziehungsweise Probleme habe, die eigentlich nicht sein müssten. Ich finde es ein schönes Bild, man kann sich das einfach schön vorstellen, schön vor Augen führen, wie man in Gottes Hand fällt und trotzdem nicht in Watte gepolstert sein kann, sondern trotzdem in dieser Welt lebt und auch mit dieser Welt zurechtkommen muss. Ich möchte einen weiteren Text lesen, und zwar in Hebräer 12, Vers 5 und 6. Hebräer 12, Vers 5 und 6. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, kein Kind gleicht dem anderen, kein Erwachsener gleicht dem anderen und Erziehung muss maßgeschneidert sein. Gott kennt mich wie kein anderer und Gott erzieht mich mit der nötigen Strenge. Mal muss es ein bisschen mehr sein, dass ich zurück auf den rechten Weg komme, mal kann er die Zügel ein bisschen lockerer lassen. Ich muss mir in der Situation die Frage stellen, wo stehe ich in meiner momentanen Erziehung? Ganz persönlich, wo bin ich in meiner momentanen Erziehung, wenn Gott mich erzieht, wie weit bin ich denn? Bin ich Kleinkind? Bin ich Jugendlicher? Bin ich Erwachsener? Ganz spannende Situation, bin ich momentan in der Trotzphase? Und auch die gibt es bei Kindern, auch die gibt es bei Erwachsenen. Und ich muss mir, wie gesagt, ganz persönlich die Frage stellen, in welcher Situation bin ich? In welcher Erziehungssituation befinde ich mich? Und es ist nachvollziehbar, dass Gott auf das Kleinkind ganz anders einwirken muss, um es auf der rechten Bahn zu halten, als beim Jugendlichen, als beim Erwachsenen. Dass Gott auch beim Erwachsenen und beim Jugendlichen, wenn er mal eine Trotzphase hat, ganz anders einwirken muss, als wenn das Ganze vernünftig läuft. Ich lese einen Text in Hebräer 5, die Verse 11 bis 14. Ich lese ihn mal vor, ihr könnt ihn mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Hebräer 5, die Verse 11 bis 14. Hebräer 5, Vers 11 bis 14. Darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das ist ein relativ hartes Wort. Das hat mich, als ich es gelesen habe, wirklich hart getroffen. Wo ich sage, wo stehen wir? Wo stehen wir als Gemeinde Gottes? Und gerade in dieser Aussage wird dieser Spruch, diese Aussage an die Gemeinde Gottes getätigt, ihr seid noch Kinder, ihr seid noch Kinder, die Milch benötigen. Und das ist ein hartes Wort. Ein hartes Wort, das jeden persönlich wirklich treffen sollte und jeder persönlich an sich arbeiten sollte, nicht mehr in diesem Kleinkindesbereich zu bleiben, sondern zu sagen, okay, ich möchte wachsen, ich möchte erzogen werden und möchte auch das annehmen, was Gott mir sagt und wie Gott mich erziehen möchte. Wenn ein kleines Kind nicht weiß, dass da ein Auto kommen kann, wenn ein kleines Kind nicht weiß, dass da etwas heiß ist oder Schere und Messer oder Süßkram oder sonstiges, müssen die Eltern da relativ intensiv von der Erziehung her eingreifen. Solche Kinder muss man stark erziehen, dass ihnen das bewusst ist. Ich meine, auch da spreche ich aus Erfahrung. Ich war in der Familie der Erstgeborene, hat Vorteile, hat auch Nachteile. Das heißt, meine Eltern haben an mir Erziehung noch so ein bisschen geübt. Beim zweiten hat es besser funktioniert. Dem einen oder anderen ist schon mal aufgefallen, dass ich an der rechten Hand eine relativ intensive Narbe habe. Jeder einzelne Finger ist vernarbt. Ich habe eine Hauttransplantation bekommen, so vom Oberschenkel an die Finger. Kam daher, weil ich nicht wusste, was ist heiß. Und ich bin damals so als Einjähriger bei meiner Mutter auf den Schoß gekrabbelt, habe dann die Hand in die Bügelmangel gelegt. Kennt ihr so Bügelmangel, wo man so die Betttücher und sowas reingelegt? Meine Mutter hat es nicht gesehen, hat das Ding runtergeklappt und dann hat es halt so diese Bügelmangel auf die Hand des Einjährigen. Meine ganzen Kinderfotos mit Kompressionshandschuh, dass die Narbe so halbwegs bleibt. Aber ich kann nach wie vor die Hand vernünftig bewegen. Monate später bin ich an den Herd gekrabbelt, habe mich am Herd hochgezogen und habe einen Topf heißes Wasser vom Herd gezogen. Habe dann so gemacht und deshalb habe ich hier eine relativ große Narbe, habe mir die ganze Brust mit verbrannt. Wenn meine Eltern sagen, du Benjamin, heiß, da nicht hingehen. Und ich dachte mir, ja heiß, was heißt heiß? Ja, probiere ich doch mal aus. Mein Vater hat bei meinem Bruder eine relativ heftige Erziehungsmaßnahme ergriffen. Er hat die Hand meines Bruders genommen und seine eigene Hand draufgelegt und hat die Hand meines Bruders mit seiner eigenen Hand auf eine Herdplatte gelegt. Und dann hat er die Herdplatte angemacht. Er hat ja selber gespürt, wie heiß die Herdplatte wird. Und hat dann, während diese Herdplatte heiß wurde, hat gespürt, wie heiß sie selber wird, zu meinem Bruder gesagt, heiß, das ist heiß. Und mein Bruder hat irgendwann angefangen zu weinen und hat gesagt, das ist heiß. Und dann ging er weg. Und jedes Mal, als mein Vater gesagt hat, du, da ist das heiß, hat mein Bruder gesagt, auf keinen Fall, da gehe ich weit weg, wenn das da heiß ist. Ja? Aber das ist Erziehung. Das ist nicht in Watte packen. Ich war in Watte gepackt. Man sieht, was rauskommt. Ja? Gut, dass ich es überlebt habe, sage ich mal so, als Einjähriger mit Topf Wasser und sowas. Und auch wenn Erziehung im ersten Moment relativ heftig wirkt, man sagt, die Herdplatte mit der heißen Hand, bringt es einem was. Auf lange Sicht ist man durch eine gute Erziehung vor vielem Negativen geschützt. Ich denke in der Situation an Daniel und seine Freunde. Ich denke in der Situation an den Feuerofen, der damals angeschürt wurde. Und ich lese hier einen Text, den viele von euch kennen, der euch bekannt ist. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, welche Schadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand eilends auf. Er hob an und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden und ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sprachen: Gewiss, o König. Er aber antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist kein Schaden an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohne der Götter. In der Situation denke ich mir, gerade wenn es um Erziehung geht, wo waren diese Menschen? Schadrach, Meshach und Abednego, wo waren die? Waren das Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene? Wo waren sie in ihrer Erziehungssituation gemeinsam mit Gott? Und sie wurden in der Situation geprüft. Und gerade hier in Prüfungssituationen wartet man, dass Gott eingreift. Jeder von uns, wo man sagt, wie lange muss ich das aushalten, wann greift Gott ein und verändert diese Situation? Und ich bin mir sicher, dass Schadrach, Meshach und Abednego auch in dieser Situation gläubig waren, gesagt haben, wir stehen zu Gott bis zum Schluss und aber in jedem Moment gehofft haben, dass Gott eingreift. Und Gott hat nicht eingegriffen. Gott ließ sie fesseln, Gott ließ sie zum Feuerofen bringen und sie dachten, naja, vielleicht jetzt ja noch. Wer weiß, Wasser vom Himmel oder was alles passieren kann. Aber es ging wirklich so weit, dass sie in den Feuerofen hineingeworfen wurden. Und sie wurden geprüft. Und sie sind standhaft geblieben und haben gesagt, wenn es sein muss, standhaft bis zum Tod. Und da greift Gott ein. Wenn er merkt, ich bin standhaft, wenn er merkt, egal in welcher Situation stehe ich zu ihm, und frage nicht warum, sondern frage vielmehr wozu. Wie kann mich das in meiner Situation weiterbringen? Jeder persönlich hat die Wahl. Wenn du in einen schwierigen Lebensabschnitt gerätst, und das passiert jedem von uns irgendwann, davor ist keiner geschützt, hast du persönlich die Wahl, wie du aus diesem Lebensabschnitt hervorgehst. Gehst du aus dieser Lebenssituation besser, gestärkt hervor, oder gehst du aus dieser Lebenssituation schlechter hervor? Ich habe das jetzt aktuell erlebt, es ist immer schön, wenn man so ein bisschen aktuell was mit reinbringt. Anfang letzter Woche ist meine Schwiegermutter ins Krankenhaus gekommen. Eine sehr gläubige Frau und seit Kindertagen Adventistin und wirklich gottesfürchtig und alles, kam ins Krankenhaus, wurde stationär aufgenommen und man durfte sie nur noch vermummt besuchen und Wahnsinn, weil keiner wusste, was ist da los. Und da lag sie eine ganze Woche im Krankenhaus. Und in der Situation sitze ich so daheim und denke mir so, wie geht diese Person mit dieser Situation um? Stellt sie Gott in Frage und sagt, oh Gott, warum muss das jetzt sein? Warum passt du nicht auf mich auf? Wie geht sie mit dieser Situation um? Und es ist eine heftige Situation, es kann jeden von uns treffen, sofort. Und das Interessante war in dieser Situation, sie konnte nachts nicht schlafen und alles drum und dran, hat sie geschrieben, wir haben so ein bisschen die WhatsApp-Gruppe so ein bisschen Kontakt gehabt, hat sie geschrieben, letzte Nacht konnte ich um 2 Uhr nicht schlafen. Dann habe ich die Zeit genutzt und habe meine nächste Predigt ausgearbeitet. Und das ist schön. Das ist schön zu sehen, dass wirklich gläubige Menschen, auch in solchen Situationen, wo man sagt, schlimmer kann es nicht kommen, Krankenhaus ist worst case, da hat man nichts mehr, da hat man ein Flatterhemd an, nichts anderes mehr, ja? Und dass Menschen selbst in der Situation treu zu Gott stehen, sich nicht brechen lassen und von Gott weggehen und sagen, warum hast du das zugelassen? Sondern sagen, okay, ich gehe mit Gott gemeinsam durch diese Situation, es wird einen Grund haben, auch wenn ich es vielleicht erst hernach erfahre. In Matthäus 7 steht, geh durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Durch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Und nur weil es viele tun, ungläubig sein, von Gott abschwören und sagen, ich möchte gar nichts mit ihm zu tun haben, dieser Gott, der den Hunger der Welt zulässt, die Kriege der Welt zulässt, nur weil es viele tun, ist es noch lang noch nicht richtig. Und ich als Christ gläubig Gott nachfolge, werde mit strenger Hand erzogen. Und da steht in Hebräer 12, Vers 11, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und Frieden und Gerechtigkeit ist eines der höchsten Güter, die wir heutzutage hier auf Erden haben. Wenn wir Menschen in unserem Umfeld anschauen, die nur noch gehetzt durchs Leben gehen, jeder kennt einen Rechtsanwalt mittlerweile per Du, weil Gerechtigkeit quasi nicht mehr vorhanden ist. Und wenn ich aber Frieden und Gerechtigkeit finden kann, selbst in den größten Anfechtungen, habe ich einfach einen ganz großen Pluspunkt, muss mich aber von Gott erziehen lassen. Das ist das Wichtige. Ich kann jetzt sagen, ich bin fertig. Ich kenne die Bibel, ich bin Christ, ich bin getauft, ich bin 20 Jahre in der Gemeinde, ich bin fertig. Passt. Ich kann mich reinsetzen, kann mir auf die Schulter klopfen und sagen, okay, so kann es bleiben. Sondern jeden Tag aufs Neue muss ich erzogen werden. Muss mir das bewusst sein. Gerade wenn ich in Hebräer bleibe, Hebräer 12, Vers 10, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Und um an seiner Heiligkeit Anteil zu bekommen, um Kind Gottes genannt zu werden, nehme ich persönlich gerne einiges in Kauf. Ich muss aber die Augen auf ihn gerichtet lassen. Und das ist das Wichtige in diesen Situationen. Wir haben zu Beginn die Flipchart vollgeschrieben. Und ich musste euch bremsen, dass wir nicht noch irgendwie die zweite und dritte und vierte Seite der Flipchart vollgeschrieben haben. So viele Erziehungstipps hattet ihr. Und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wenn wir uns überlegen, wir sind Kinder Gottes. Gott erzieht uns. Dann gibt es in jeder Erziehung zwei Partner, den Erziehungsberechtigten und denjenigen, der erzogen wird. Wir wissen das bei schlecht erzogenen Kindern, bei uns selber vielleicht, je nachdem, dass Eltern Fehler machen. Das ist durchaus realistisch. Die Eltern meinen es gut, aber auch gute Eltern machen hin und wieder Fehler. Wenn ich jetzt in der Situation bin, ich bin das Kind und Gott ist der Erziehungsberechtigte, dann können wir einfach mal schauen, macht denn Gott Fehler? Hält denn Gott die notwendigen Richtlinien zur Erziehung ein? Und wir können Punkt für Punkt durchgehen, das mit Gott in Verbindung bringen und werden sehen, Gott macht keine Fehler. Wir haben die gütige Strenge. Die gütige Strenge hat Gott. Er ist streng, wenn es sein muss, versucht aber auch gütig zu sein, sobald er das kann, sobald es geht und ich ihm die Möglichkeit gebe. Strafe
gegen Israel. Wer ist das Volk Israel heute? Was denkt ihr? Ist das Volk Israel heute da in Palästina, das Volk Gottes? Ich denke, das Volk Israel ist das Volk heutzutage, das Jesus nachfolgt. Die gehören alle zum Volk Israel dazu. Und wir erleben auch heute Krieg gegen Israel. Das heißt Krieg gegen die Gemeinde Gottes. Aber Krieg ist ja nichts Neues. Es gab ja schon den Ersten Weltkrieg. Wo gab es den Ersten Weltkrieg? Wo begann der Erste Weltkrieg? Ich höre. Im Himmel. Und da ging es um den Thron Gottes. Es war am Thron Gottes und um den Thron Gottes. Im Heiligtum, am Allerheiligsten, wo der Thron Gottes steht. Da ist der Krieg, der im Himmel stattfindet. Und dieser Krieg, der im Himmel stattgefunden hatte, wird auf Erde weiter fortgeführt. Und wir wissen heute, wie viele Krieger es überall gibt, ganz praktisch. Und das heißt dort in Vers 8, 2. Könige 6, Vers 8, der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten. Das heißt, für mich heißt es hier ganz praktisch, Satan möchte Israel kaputt machen und Satan wollte damals das Volk Israel, das praktische politische Volk Israel kaputt machen, will auch heute das Volk Gottes kaputt machen. Und Satan berät sich oft mit seinen Knechten, um der Gemeinde, dem Volk Gottes, dem Volk Israel zu schaden. Er möchte auch uns heute schaden. Wie reagieren wir denn darauf? Lassen wir uns von Satan gern verführen, zum Beispiel. Dann geht es noch weiter. Er berät sich bei den Obersten und sprach, wir wollen da und dort einen Hinterhalt legen. Was ist denn eigentlich ein Hinterhalt? Ein Hinterhalt ist zumindest nichts Ehrenvolles. Bemerkt man einen Hinterhalt sofort? Seht ihr einen Hinterhalt? Merkt er nicht sofort, wird er merken. Zum Beispiel Vögel. Wie fängt man den Vögel an? Könnt ihr hinterherfliegen, um die Vögel zu fangen? Man legt Futter auf den Boden aus. Und es spannt ein Netz drüber. Und die Vögel sehen, kommen von oben an und sehen, oh, da ist Futter, fliegen runter und picken das Futter auf. Sie können das Futter auch fressen. Dann wollen sie wegfliegen und ihre Krallen haben sich im Netz verfangen und können die Vögel fangen. Oder ich habe früher mal gesehen, wenn man Löwen fängt, das fand ich so fantastisch, als Kind im Fernsehen so gezeigt, wie fängt man Löwen ein. Man nimmt einfach eine Ziege, bindet die Ziege an einen Baum fest, dass sie nicht ausreißen kann. Um den Baum herum macht man so ein bisschen Gestrüpp, dass man nur von vorne ran kann an diese Ziege. Was ist vor der Ziege, wenn wir Löwen fangen wollen? Ein Käfig? Nö, sich der Löwe. Eine tiefe Grube gebastelt. Richtig tiefes Loch wird gebuddelt. Und über das Loch werden dann Äste gelegt. Und auf den Äste kommt ein Laub drauf. Und wenn er dann so durch den weil so läuft, stellt er fest, alles ist Laub, Laub, Laub. Er merkt gar nicht, dass dort ein Loch ist. Und der Löwe hört die Ziege meckern, mäh, mäh. Denkt, oh, mein Frühstück ist da, schon fertig. Macht sich auf den Weg. Und kurz bevor sie auf das Ziel losgehen, dann gehen sie dann richtig runter und springen mit aller Gewalt, jung, hoch und auf das Opfer drauf. Und so kommt der Löwe an.